Ein Hallo an euch da draußen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Stimmkontor-Podcast. Heute am Welttag der Stimme. World Voice Day ist heute. Und wen könnte ich besser einladen als Uwe Schürmann? Schön, dass du heute da bist.
Hallo, grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
Wenn du magst, dann schreib doch unter unserem Podcast drunter, was ihr zu sagen habt. Denn nicht nur Uwe und ich können hier diskutieren, sondern auch ihr dürft fleißig mitdiskutieren. Einfach unterhalb vom Podcast auf YouTube, Spotify, Apple Podcast mitschreiben und uns an eurer Meinung teilhaben lassen. Die ist wichtig und die darf gerne gehört und gelesen werden. Legen wir los, Uwe. Ich habe gerade im Vorgespräch schon gesagt, das erste Mal, wo ich dich kennengelernt habe, war in der Urban-Schenke von kurz vor der Musikhochschule in Stuttgart bei dem Stuttgarter Stimmtagen. Seitdem kenne ich dich, da haben wir was zum Mittag gegessen und natürlich bist du mir ein Begriff, deine Arbeiten, deine Vorträge, aber es ist möglich, dass da draußen jemand denkt, Uwe Schürmann, wer ist das eigentlich? Magst du uns aufklären, wer bist du und was machst du und was hast du eigentlich mit Stimme zu tun?
Ja, gute Frage. Ja, also ich lege mal los. So mit über 60 hat man ja tatsächlich auch schon Gelegenheit gehabt, so Verschiedenes zu tun. Aber ich fange mal an. Also was habe ich mit Stimme zu tun? Also Stimme fand ich immer schon faszinierend, das kann ich schon so sagen. Mit der Stimme, mit dem Sprechen irgendwas machen zu wollen, das war in der Schule schon klar, nur was? Das war die große Frage und dann bin ich genau genommen in die Logopädie reingestolpert. Und zwar, weil ich Zivildienst gemacht habe damals in der Geriatrie, also eigentlich ganz andere Baustelle, wenn ich mal so sagen darf. Da gab es natürlich aphasische Patienten, die wurden dann tatsächlich auch behandelt. Und dann dachte ich, ach, was ist das denn? Und ne, so Umgang mit Deutsch und auch in den Schulfächern Biologie, Medizin, hatte ich auch ein bisschen Interesse dran. Naja, und Logopädie traf das ja. Nur nicht unbedingt die neurologischen Formenkreise. Kindertherapie, ja, auch schon, aber leitend war tatsächlich immer das Thema Stimme. Und und dann hatte ich Glück, dann habe ich mich beworben, es war im Jahre 84. Ja, 84. In Münster an der Schule beworben und was auch immer, zack, wurde ich genommen. Ne? Also da hatte ich dann auch gar nicht groß Gelegenheit, mir zu überlegen, ist es das jetzt oder nicht? Ich war halt dort. Ja, und Logopädenausbildung, schön. Ich war nicht nur glücklich damit, kann ich sagen. Es hat verschiedene Gründe, ist auch egal. Aber in Münster gibt es auch, ich sitze gerade hier in der Uni in Münster, gibt es die Abteilung Sprechwissenschaft, Sprecherziehung. Und da hatte ich die Gelegenheit, parallel noch zur Ausbildung das Studium zum Sprecherzieher zu machen. Und die Kombination, die war es dann einfach. Also das Medizinische als Basis und eben auch das Therapeutische tun und gleichzeitig mit Schwerpunkt Sprechkunst, das war hier in Münster seinerzeit ganz en vogue, mit der Sprecherziehung. Und da war ich also von 84 bis 87 mit der Logopädie hauptsächlich und dann bis 1990 noch mit der Sprecherziehung beschäftigt. Habe in der Zeit auch schon ein bisschen so laienhaft Theater gespielt, Rezitationen gemacht, so etwas. Naja, und dann tatsächlich als Logopäde ein bisschen gearbeitet, dann auch sehr schnell gemerkt, ja, die Praxistätigkeit okay, aber ich bringe das gern auch Gruppen bei. Bin darüber dann in die Logopädenausbildung hinein und habe dann in Osnabrück und später dann auch, oder immer noch in Düsseldorf, als Lehrlogopäde gewirkt, immer für den Bereich Stimme. Das war so das eine. Dann hatte ich das Glück, muss ich wirklich sagen, in Münster, 91, glaube ich, ging das los. Ja, da kriegte ich Kontakt zum Theater, Tanztheater dort und hatte Gelegenheit, so einmal die Woche dort Sprecherziehung für die Tanztheaterdarsteller zu geben. Das war eine ziemliche Herausforderung. Weil alles, was ich so kannte und kennenlernte, was so sehr körperorientierte Stimmarbeit angeht, das ist für diese Tänzer alles überhaupt gar keine Herausforderung. Irgendwas balancieren, irgendwas aufrichten oder was auch immer. Das machen die alles im Schlaf mit links. Also musste ich das irgendwie für die passend machen. Also das fand ich schon mal ziemlich gut. Das habe ich insgesamt 16 Jahre gemacht und auch in Osnabrück am Theater, hauptsächlich dort dann mit Schauspielenden. Naja, für das Bistum, irgendwelche Lektorenschulungen, das kam dann schon mal vor. Naja, und dann, naja, ganz wesentlich die Begegnung mit Horst Koblenzer, dem einen Vater der atemrhythmisch angepassten Phonation. Das hatte ich noch 1988. Da hatte ich einen ersten Berufskurs, nannte sich das, für LogopädInnen. Da war ich von 20 Teilnehmerinnen der einzige Mann. In Stuttgart war, nicht in Stuttgart, im Odenwald war das, in einer Middendorf-Schule. Da gab er dann einen Wochenkurs. Und sagen wir mal so, als Person hat er mich fasziniert, aber nicht nur positiv, aber als Fachmann genial. Ne? Und das, was mir in der Logopädenausbildung nämlich ein bisschen gefehlt hatte, nämlich nicht nur irgendwie entspannen, nicht nur irgendwie richtig atmen, sondern was mache ich mit der Stimme denn eigentlich so en Detail, das zeigte er. Das lebte er auch vor und das fand ich großartig. Und dann bin ich im Jahr drauf in die Schweiz gefahren. Da hat er seit Jahren zu dem Zeitpunkt schon und das Ganze noch bis 2002 Sommerkurse geleitet. Dazu brauchte er auch Assistenten und Assistentinnen. Aber ich war 1989 erstmal Teilnehmer. Naja, und irgendwie matchte das. Er fragte mich, ob ich denn als Assistent mal tätig werden wolle. Das wollte ich natürlich. Und dann habe ich ihn mal in Wien an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst besucht, hospitiert. Und 1990 hatte ich dann da meine Premiere als, na sagen wir mal, AAP-Trainer unter seiner Schirmherrschaft. Und das hat mich dann eben auch dazu gebracht, als AAP-Experte, sage ich mal, für LogopädInnen, SprachtherapeutInnen, eben auch Fortbildungen, also methodische Fortbildungen zu geben im Sinne von AAP. Ja, gut. Und dann, wie das so geht, kommen dann irgendwelche Firmen dazu, die für ihre Mitarbeitenden Rhetorik, Sprecherziehung ist ja auch Rhetorik, und auch Stimmtrainings wollten. Mittlerweile habe ich da schon einen ganz bunten Strauß an Kundschaft. Bundesagentur für Arbeit war jahrelang dabei mit Callcentern. Die Deutsche Bahn, da schule ich seit ein paar Jahren die Zugchefs, wenn sie für die Ansagen in den Zügen. Naja, und verschiedenste andere Firmen, immer wo es darum geht, naja, eben nicht nur die Stimme zu gebrauchen, sondern irgendwie die sprecherische Performance zu verbessern. Mhm. Ne? Hin und wieder, finde ich auch sehr spannend, melden sich dann irgendwelche Vorstände, die für die Hauptversammlung, Aktionärsversammlung ihre Rechenschaftsberichte noch ein bisschen wirkungsvoller rüberbringen wollen. Also, ne, also sowas mache ich sehr gerne, fahre auch sehr gerne durch die Gegend und halte Vorträge. Zum Beispiel auch bei der HAMS, da wo wir uns ja auch wieder getroffen hatten. Das so spannend. Im Großen und Ganzen. Ne?
Spannend, im Großen und Ganzen, ein ganzes Leben rund um die Stimme. Wahnsinn. Jetzt kann es da draußen aber sein, dass jemand denkt, Koblenzer und Muha, AAP, Moment, magst du uns aufklären? Horst Koblenzer, was bedeutet Muha und was bedeutet AAP?
Sehr, sehr gerne. Horst Koblenzer, gebürtiger Bochumer wie ich übrigens. ja gut, der war Schauspieler, hatte dann eine sehr große Affinität, hat das in Bochum gelernt, am Schauspiel aus Bochum, hat dann eine sehr starke Affinität zum Thema Sprechen, Sprechkunst gehabt und hat dann sehr schnell er hatte auch entsprechende Lehrer, auch Schlafhaus-Andersen-Lehrer, by the way. Bernhard Vollmer war wohl einer seiner Hauptlehrer, auf die er sich auch immer wieder bezog. Und hatte dann die Rolle des Sprachmeisters inne. Das heißt also kollegial den anderen Schauspielenden beim Sprechen, bei der Stimme behilflich zu sein. Und über diese Tätigkeit, dann auch bei Heinz Hilpert im Deutschen Theater, auch in Göttingen und so weiter, das war so seine Karriere. Dann hat er den Ruf erhalten als Sprecherzieher mit Lehrauftrag, nach Wien zu gehen, eben an die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Dort hat er sich dann etabliert, hat dann die Professur in dem Bereich auch übernommen. So. Und hatte dann in der Zeit auch Kontakt zu all den illustren Größen. Was wurde erzählt? Mit Ilse Middendorf haben sie irgendwelche Afrika-Reisen unternommen. Und ach, was weiß ich was. Ja, also Felix Trojan, auch ein sehr, sehr bekannter Phonetiker, der in Wien zu der Zeit lehrte, der hatte dann Horst Koblenzers, ja auch, ich sag mal, wissenschaftliches Interesse zur Kenntnis genommen und hat ihn zusammengebracht mit Franz Muha. Der war Pulmologe, also Arzt, Mediziner, Leiter des Pulmologischen Zentrums des Zentralkrankenhauses in Wien, um eben den Atem des Schauspielers zu erforschen. Also die Idee war, wie kann man, und das war in den 60ern, wie kann man aus all den Traditionen, aus denen heraus gelehrt wurde, die sehr viele Bilder beinhalten, die irgendwelche sehr subjektiv gefärbten Vorgehensweisen bedeuteten, wie kann man da denn auch vielleicht eine wissenschaftlich gestützte Didaktik und Methodik entwickeln? Das war der Ausgangspunkt. Und dazu haben sie geforscht. Da hatten sie natürlich die Studierenden der Hochschule zur Verfügung, haben darüber hinaus aber, ich hatte das mal mitbekommen, ich glaube 996, also um die 1000 Probanden untersucht. In ihrem Atemverhalten, Ruheatmung, Hochatmung, Bauchatmung, Phonationsatmung, beim Rufen, entspannt, was auch immer. Und auch unter dem Aspekt, wie kommt der Schauspieler oder der Mensch natürlich insgesamt, wie koordiniert er eigentlich sprechen und atmen? Und wie kommt man zu Luft, ohne dass Zuhörende, Zuschauende das als störend bemerken oder überhaupt bemerken? Und da hatte noch ein anderer Schauspieler, Josef Kainz, der war so Anfang des letzten Jahrhunderts sehr berühmt, dem sagte man nach, der könne eine Seite Reklamheft vortragen, ohne zu atmen. Also auf einen Atem. Das war natürlich Quatsch. Aber er hat so unauffällig geatmet, dass das faszinierend war, auffiel. Und das hat die beiden dann sehr interessiert. Und sie haben deshalb das Phänomen, was es natürlich von Natur aus gibt, einen Einatemreflex identifiziert, den man beim Sprechen und Singen hervorragend nutzen kann, um eben unauffällig, aber auch völlig organschonend, nicht nur schonend, sondern dem Organ dienend, wie man das einbauen kann. Das war, und das nannten sie, dieses Phänomen nannten sie Abspannen. Gemeint ist, das Zwerchfell spannt bei der Einatmung abwärts. Also ist nicht entspannen oder so, sondern diese gezielte Tätigkeit, die man als Reflextätigkeit provozieren kann, durch die Art, wie man zum Beispiel so plötzlich am Ende eines Wortes letztendlich den Mund öffnet, den Atemweg frei gibt, ja, beziehungsweise das Zwerchfell spannt abwärts. Ne? Mhm. Und das Ganze eben als Reflex ausgelöst durch eine wie haben die beiden das genannt? Dadurch, dass ich beim Sprechen Ventile benutze, also die Artikulationsorte inklusive Glottis. Und je nachdem, wie ich einen Ton beende, ein Wort beende, nämlich sehr plötzlich öffnend, so, und dabei aktiv bleibe, das provoziert ein reflexhaftes Einatmen, was super schnell geht, 0,2 Sekunden, geräuschlos ist, nicht weiter stört und auch beste Voraussetzungen bietet, um wieder mit Resonanzraum und dergleichen und Ausatemzügelung weiterzusprechen. Das sind jetzt schon so ein paar Fachbegriffe noch dazu, aber das war das Thema. Und wie Schauspielende dabei, also das anwendend, glaubwürdig auf der Bühne agieren. Also es waren schon die Schauspielenden, die so im Hauptfokus waren anfangs.
Ist das auch der Grund, weswegen die atemangepasste Phonation sehr künstlerisch daherkommt? Also ich habe ein bisschen recherchiert und auch mit KollegInnen gesprochen. Und so ist es ja so, dass Schlafhorst und Andersen aus der Richtung, wo ich komme, das waren ja, Clara Schlafhorst wollte Tänzerin werden, durfte sie nicht. Also haben wir in der Methode Schlafhorst und Andersen ganz viele tänzerische Elemente, weil sie es halt so gerne haben wollte, weil sie sich sonst nicht so bewegen konnte. Und da ist auch dieser starke Einfluss von Julius Hai hin zum Haus Wagner sehr künstlerisch orientiert. Ich erlebe aber auch in der atemangepassten Phonation eine sehr klare Ganzheitlichkeit hin zu der Kunst der Körperbewegung, auch der Kunst auf der Bühne zu sein. Rührt das daher?
Ein bisschen Fluch und Segen ist. Also der Segen, es ging Koblenzer und Muha zwar um die Technik, Didaktik, Methodik, wie gesagt, aber immer dienend einem glaubwürdigen Schauspiel, einem glaubwürdigen Vermitteln von Inhalt, wenn man so will. Ja? Und das ist auch die hilfreiche Brücke für Nicht-Künstler in den Alltag. Also es soll nicht gekünstelt wirken, es soll nicht technisch wirken, es soll sich in einen ganz auf alltagsgerechten Modus integrieren lassen. Das ist das Gute dabei. Das, was ein bisschen Fluch ist, sind die Methoden, also die Übungen im engeren Sinne. Also was weiß ich, Lasso schwingen, Hirschkampf, irgendwelche ganz eigenartigen Dinge, Bogen nehmen und schießen. Also das kann man alles machen, das hat auch alles durchaus Sinn und Zweck, erfordert aber immer Menschen, die sehr spielerisch, ein bisschen extrovertiert dabei sind. Also keine Scham, sag ich mal, ja, denen das nicht so peinlich ist, da irgendwie so ein Zeugs zu machen, mit Vorstellungshilfen, die tatsächlich eher aus der Schauspielschule kommen. Ne? Also für die Artikulation, die auch Thema ist dabei, weil es für die Stimme im Hinblick auf die Atmung auch gute Wechselwirkungen gibt. Da sollte man sich dann vorstellen, hör mal, da tickt doch was. Ja, also, und das ist alles dann so theatralisch oder da horchen wir. Also so dieses Kindergarten-Albern-Kram, das kann ganz schön sein. Es macht manchmal auch symbolisch schön Dinge deutlich. Aber wenn ich damit in irgendeine Firma käme und da irgendwelche Matten ausrolle, irgendwelche elastischen Bänder, irgendwie ein Lasso schwinge, also sagen wir mal, so berühmt bin ich nicht, dass die Leute sagen, ist egal, wir machen das jetzt einfach. Ja? Also der methodische Transfer in Richtung, ich sag mal, Otto Normalverbraucher, der auch erstmal herangeführt werden möchte, überhaupt, was soll ich da wahrnehmen, wozu ist das gut, welche Differenzierungen gibt es und so weiter. Also das ist bisschen schwierig, sag ich mal. Und wenn man jetzt AAP auf diese Übungen reduziert, dann ist das selten was für die heutige Zeit. Wenn man aber guckt, was steckt in den Übungen, was und wie kann ich die vielleicht als Blaupause nutzen, um dann aber auch zu gucken, wie passe ich das mit den Notwendigkeiten und Wünschen und auch Begrenztheiten eines Klienten, eines Patienten, wie kann ich das anpassen, dann ist das hervorragend. Ne?
Das ist ja ganz spannend. Also da hast du ja auch sehr schön gleich ins Wespennest hineingestochen, denn jede Stimmmethode, also für alle, die jetzt nicht aus der Logopädie oder aus der Stimmpädagogik hier heute zuhören, jede Stimmmethode hat ja auch diesen Fluch, dass andere Stimmmethoden sie erstmal kritisch beäugen. Und das ist natürlich auch bei AAP, weil es ja eine sehr traditionsbewusste Methode ist. Das muss man einfach sagen. Du hast ja schon gesagt, wie seit wann sie im Umlauf ist. Und Koblenzer-Muha, das ist ein bisschen auch einfach Namen, die viele LogopädInnen mitnehmen und Literatur in den Ausbildungen haben und auf denen sich auch viele Stimmmethodiken auch beziehen. Ich finde es gut, dass du gleich dann auch diese moderne Zeit angesprochen hast. Und da ist auch gleich meine Frage, wenn wir jetzt mal so ganz klar schauen und jetzt gucken wir uns mal nur das Abspannen an. Wenn du jetzt heute vor einer vor einem Semester LogopädInnen stehen würdest. Und es geht heute um das Thema Abspannen. Wie würdest du denen das nahebringen, wenn du sagst, okay, wir wollen jetzt mal noch nicht die Matte ausrollen und das elastische Band auspacken, weil wir wollen jetzt mal Ringelpiez mit Anfassen mal erstmal hinten lassen. Wie würdest du das tun?
Wie würde ich das tun? Also erstens tue ich das ja auch. Ich unterrichte noch bei LogopädInnen in Düsseldorf. Heute hier in Münster an der Uni, da ist es ein Blog-Seminar für angehende Lehrkräfte gewesen, die schon wissen, dass sie die Stimme brauchen und irgendwie eine Technik verbessern sollten, auch manchmal mit der Atmung Probleme haben. Aber ansonsten wollen die keine Stimmfachleute werden. Ne? Und wie gehe ich daran? Also, nach dem Motto, was ist eine Dampfmaschine? Jetzt stellen wir uns mal ganz dumm. Ne? Was brauche ich? Also ich versuche das so ein bisschen, soll ich mal sagen, ja, vom Allgemeinen zum Besonderen kommend. Ich stelle es erstmal so rum dar. Wenn wir sprechen, brauchen wir Luft. Okay. Wenn ich spreche, verbrauche ich Luft. Also dass wir sprechen auf den Ausatmen, ich glaube, das wissen die meisten. So, und das heißt, ich verbrauche Luft und die verbrauchte Luft muss ich ja irgendwann wieder ergänzen. So, wann kann ich die ergänzen? Natürlich nur, wenn ich Pausen mache. Wenn ich, ne, es gibt aber viele Leute, die sehr schnell sprechen, die sehr viel sprechen, die viel zu sagen haben, eben wenig Zeit haben und dann wollen sie das alles möglichst irgendwie schnell rüberbringen und dann, ne, so wie ich jetzt auch, haben sie irgendwann keine Luft mehr. Das kriegt man sehr schnell und auch sehr einvernehmlich hin, dass das nicht so gut ist. Also, ich spreche besser so, dass ich nicht meine Atemkapazität so gänzlich auswringe, sondern rechtzeitig vorher mache ich mal ein Päuschen, um irgendwie zur Luft zu kommen. Also Pausen machen. Wenn ich mir dann gleichzeitig noch überlege, dass es wahrscheinlich für Zuhörende gar nicht ganz so gut ist, ohne Punkt und Komma eher ungegliedert lange zu sprechen, weil nämlich sonst Zuhörende Schwierigkeiten haben, das zwischenzuspeichern und irgendwie gut zu folgen, ist es auch zuhörergerecht, lieber in kleineren, Koblenzer hatte das als Zitat von Claudel, glaube ich, immer das Sprechen als begreifbaren Bissen zu verstehen. Wie auch immer, man könnte auch sagen, kurze Phrasen. Stefan Wachtel, ein Autor, der sehr viel für das Mediensprechen veröffentlicht hat, sagt auch, in Sinnschritten zu sprechen und Sinnschrittpausen zu machen. Und ein Sinnschritt, so empfiehlt er das, sollte vielleicht 5-6 Wörter umfassen. Also eher so Hauptsatzstruktur. Wie auch immer, also relativ kurze Phrasen mit einer kleinen Zäsur versehen für die Zuhörer und für mich. Ja, also Pausen machen ist Punkt 1. Dann muss ich also in diesen Pausen zur Luft kommen. Wie komme ich zur Luft, indem der Atemweg frei ist? Sprechen und atmen und dabei atmen bedeutet Mundatmen. Es gibt durchaus auch Vertreter, die sagen, okay, beim Sprechen solle man auch durchaus durch die Nase atmen, weil das Naseatmen eben gesünder ist, stimmt ja auch. Ne? Aber das haut den Sprechablauf so auseinander. Ich komme so wenig leicht und schnell zur Luft, dass man möglicherweise auch das Schnaufen dann dadurch hört. Also ist nicht empfehlenswert. Das erleben viele auch als logisch. Also Pause machen und auch mit Hilfe des Mundes zur Luft kommen, heißt, die Atemwege müssen geöffnet sein. Das bedeutet, dass ich irgendeinen Satz immer nur so beenden kann, dass der Mund dann offen ist. Selbst wenn ich sage, ach komm, selbst nach einem M mache ich den Mund besser auf, damit ich schnell und einfach zur Luft komme. Phonetisch betrachtet ist das aber auch der einzige Laut, bei dem der Mund komplett geschlossen wäre. Ja? Also eigentlich ist es auch völlig logisch, Sätze zu beenden oder solche Sinnabschnitte zu beenden mit offenem Mund. Aber es gibt doch tatsächlich viele Menschen, die, weil sie wissen, man atmet eher, also soll im Prinzip gesund durch die Nase atmen oder man als Kind gesagt bekommen haben, machen Mund zu, es zieht. Also man soll da nicht irgendwie mit geöffnetem Mund rumsitzen, sich dann bemühen, den Mund zu schließen. Manche machen es, auch das kommt vor, weil sie mal eine Klammer getragen haben, das war immer peinlich und haben sich immer angewöhnt, zwischendurch möglichst den Mund geschlossen zu halten. So. Und manchmal hat es auch ein bisschen Sprechhabitus. Also wenn ich sage, ja, okay, gut, so ein bisschen abwickelt. Ja, also es gibt viele verschiedene Gründe, dann den Mund zu schließen. Das wäre erstmal ein Argument, daran zu arbeiten, Pause machen, Atemwege öffnen. So, und das ist, so sage ich es auch meinen Logopädie-SchülerInnen, das ist unverzichtbar, diese beiden Aspekte. Ob es dann wirklich zu einer reflektorischen Atemergänzung kommt und auch kommen muss, hängt sehr davon ab, wie schnell jemand redet. Was weiß ich, wenn ich jetzt mal irgendwelche Leute mir vorstelle, die tatsächlich deutlich langsamer getaktet sind, meine ich explizit wertfrei. Da habe ich in diesen Pausen, die hier entstehen, Zeit, wie auch immer zur Luft zu kommen. Ganz in Ruhe. Will ich aber tatsächlich ein gewisses Tempo haben und habe nur wenig, also kurze Pausen zur Verfügung, dann wird es hakeliger und das ist das Üblichere. Ja, und da hilft mir dann dieser Reflex. Und dann macht es Sinn, öfter, auch nicht hundertprozentig, aber öfter darauf zu achten, diese letzten Laute ebenso präzis zu öffnen, dass tatsächlich dieser Zwerchfellimpuls oder eben Reflex ausgelöst wird. Was wiederum alles wesentlich effizienter funktioniert, wenn ich nicht eingesunken im Brustkorb, eingeengt im Bauchraum, sei es durch Kleidung oder Anspannung oder die Haltung, mich verhalte, sondern einigermaßen, wie wir sagen, durchlässig auch in Richtung Bauch atmen. Ne, das ist nicht zwingend, aber es erleichtert die Sache. Also so Schritt für Schritt versuche ich argumentativ und auch mit dem parallelen Erleben die ja, KlientInnen, PatientInnen, Coaches bei Bedarf dahin zu lenken für dieses Verständnis. Und ich kann sagen, das funktioniert meistens ganz gut.
Total spannend. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Natürlich kenne ich Abspannen und reflexartige Luftergänzung, wie wir das jetzt aus Schlafhorst-Andersen-Sicht sagen. Absolut schlüssig. Ich habe eine kontroverse Frage. Und zwar, das Thema Aufrichtung und Haltung ist ja bei der Arbeit an der Atmung immer ein großes Thema und auch ein großes Thema beim Abspannen. Was ist deine Haltung? Kontrovers wird ja diskutiert, ne? Gerade jetzt auch mit den neuesten Forschungen aus der physiotherapeutischen Sicht, aus der orthopädischen Sicht, dass man ja früher davon ausgegangen ist, nur mit einer aufrecht geführten Haltung kann ich eine optimale Stimmproduktion machen. Dem entgegen sprechen aber zum Beispiel Patientinnen in Rollstühlen, die gar nicht in der Lage sind, das umzusetzen. Wie gehst du mit dieser doch relativ alten Ansicht aus? Ich kenne das aus dem Haus Schlafhorst-Andersen, man muss dann so hüftschmal parallel stehen und der Kopf ist wie aufgerichtet. Das verstehe ich für den klassischen Gesang, aber auch hier sind natürlich andere KollegInnen, die Regieanweisungen bekommen und im Rückenlage singen müssen, da vollkommen konträr. Wie stehst du dazu, jetzt auch im Verhältnis zum Abspannen? Weil natürlich, du sagtest, der Brustkorb muss etwas aufgerichtet sein, damit da der Abspann funktioniert. Haltung, großes Thema. Damit es erleichtert. Okay, das Thema Haltung.
Ja, also eben genau. Ich meine, das war für mich ja auch lehrreich, am Tanztheater zu unterrichten. Mhm. Was müssen die alles machen? Ja. Mhm. Und im Schauspiel teilweise ja ganz genauso. Also sagen wir mal so, wenn man sich so ein, ich sage den Satz zu Ende. Wenn man sich so ein ideal funktionierenden Menschen, wobei, eigentlich will ich das gar nicht so formulieren. Das ist, finde ich schon problematisch. Aber trotzdem, jetzt mal rein funktionell betrachtet. Dann ist das durchaus so, dass die Aufrichtung, eine Lockerheit, eine Balanciertheit, ein ausgewogener Tonus und was man sich alles so wünscht, das ist hilfreich. Und das halte ich auch didaktisch im Hinterkopf für hilfreich. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Menschen vor mir habe und mich selber auch. Ich bin da auch überhaupt gar nicht idealtypisch, ja. Dann weiß ich aber, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendetwas technisch zu verbessern, dann geht das in die Richtung. Dann suche ich tatsächlich eher eine Spur ausgewogeneren Tonus, eine Spur mehr Streckung, eine Spur mehr Inspirationstendenz, ist auch so ein Wort. Aber das muss nicht irgendein fiktives Optimum darstellen. Also ich weiß dann nur, wenn ich die Wahl habe, dann empfehle ich diesem Klienten, in die Richtung mal zu probieren. Also das schon mal so. Und insofern kann ich schon verstehen, dass Kolleginnen aus anderen Ansätzen sagen, also zum Beispiel war das ja auch bei der Hams öfter Thema, dass so in Deutschland sehr stark dieses Atemthema fokussiert wird, im angloamerikanischen Raum weniger. Redet man von Support und irgendwie steht er dann zur Verfügung. Das halte ich dann auch wieder für ein bisschen dürftig. Also wenn es gelingt, den Atem durch Bilder, durch eine mentale Einstellung, durch, was weiß ich, auch was Körperliches oder so, tatsächlich so funktionieren zu sehen und zu erleben, dass ich da nicht weiter Einfluss nehmen muss, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Gleichzeitig ist aber diese Betrachtung, Abspannen jetzt hier, reflektorische Atemergänzung, ist ja auch ein Kriterium für die Qualität. Also wie beschreibe ich denn, ob die Atmung gut funktioniert? Also nur weil sie nicht stört, heißt auch nicht, dass sie nachhaltig technisch günstig ist. Also woran kann ich es denn genau festmachen? Und also das zu wissen, finde ich schon mal hilfreich. Das muss nicht jeder 100% praktizieren, das ist ja albern. Aber jemand, der technisch sehr, sehr gefordert ist, der sollte es umso disziplinierter anwenden können. Das schon. Aber da reden wir jetzt wirklich über Hochleistungskünstler, sage ich. Ja? So, und ich meine, dass ich den Hals überstrecke, hindert meinen Kehlkopf daran, Vertikalbewegungen so zu machen. Mein Ansatz, also mein Rachen zumindest hier, ist auch ein bisschen gestrafft. Das verändert unwillkürlich den Klang. Ich kann das kompensieren, muss es aber auch erst tun. Ja, ich kann vieles kompensieren. Ich kann Kopfstand, kann ich nicht. Wenn ich es könnte, kann ich einen Kopfstand machen und kann trainieren, trotzdem die Resonanzräume so zu formen, dass das so klingt, wie soll. Geht schon. Kostet aber Arbeit. Ne? Also das Unwillkürliche, und das ist doch die Voraussetzung, die Grundlage der meisten, die kommen, sag ich mal, wie gesagt, brauche ich das nicht so intensiv. Und da brauche ich auch diese Spezialfälle nicht. Aber um nochmal auf das Abspannen und Aufrichtung und sonst was zu kommen. Ich kann durchaus meine Zähne aufeinander beißen. Das will man ja eigentlich nicht. Der Klang ist jetzt entsprechend geformt. Das will ich mal wertfrei so sagen. Kann ich jetzt abspannen oder nicht? Ich sage, doch. Ich muss, ich weiß nicht, ob es jetzt über die Aufnahme gut rüberkommt, das muss, ich kann trotzdem plötzlich, ich übertreibe es ein bisschen, die Laute lösen und komme reflektorisch zur Luft. Es geht leichter, wenn ich gleichzeitig auch den Kiefer fallen lasse. Genau genommen reicht aber die Zunge. So, ne, das hat fürs Atmen, fürs Abspannen, für den Klang ist das was anderes. Aber ich kann ja diese Parameter unterschiedlich koppeln. Also ich muss mir nur klar werden, was ist denn jetzt eigentlich genau das Ziel?
Super.
Das freut mich.
Und ja, weil ich kenne es von vielen LehrerInnen, dass dann so apodiktisch auf Sachen rumgeritten wird. Nur in dieser Position wird es so optimal. Und dann denke ich an viele PatientInnen, die, was weiß ich, plegisch sind, die im Rollstuhl sind, die eine Kyphoskoliose haben, die gewisse Bedingungen gar nicht erforscht und die einen überstreckten Kopf haben, weil er einfach nur mal durch eine Spastik da ist. Also müssen wir mit der Kernsymptomatik umgehen. Aber dann zu glauben, dass man da nicht abspannen kann, finde ich super, dass du es mit so einem schönen Extrembeispiel gezeigt hast von einer Person, die den Kiefer einfach nicht öffnet. Finde ich super.
Anderes Beispiel. Ich gehe mal so ein Stückchen zurück, mache mal meinen Bildschirm so ein bisschen runter. Wenn ich mich jetzt hier so auf meinem Stuhl so einkauere und nehme mal an, das wäre meine Restriktion jetzt. Dann ist mein Bauchraum etwas gestaucht, mein Brustkorb ist verkleinert und meine Vitalkapazität dürfte jetzt geringer sein. Also jetzt, wenn ich in dieser Position bleibe. Fürs Sprechen reichen aber, insbesondere wenn ich so kurze Phrasen als Optimum sehe, wenige 100 Milliliter Luft. Und das normale Atemzugvolumen auch in Ruhe sind um den halben Liter rum. Und die Idee ist sowieso, die ich da auch verfolge, mit diesem halben Liter Ruheatemvolumen auch fürs Sprechen auskommen zu können. Das reicht nicht, wenn ich irgendwie eine Arie singe. Das reicht nicht, wenn ich ein Blasinstrument spiele. Aber es würde auch nicht reichen, wenn ich mir tatsächlich vornehme, ohne Punkt und Komma irgendwie ganz furchtbar lange irgendwie zu reden. Aber das will ich ja gar nicht. So, also wenn ich kurze Phrasen spreche, reicht auch wenig Volumen. So, also das schon mal vorweg. Wenn ich jetzt hier so eingekauert bin, ist mein Zwerchfell ja trotzdem da. Und wenn ich jetzt trotzdem hier die Ventilspannung so löse, dass eben dieser Zwerchfellreflex ausgelöst wird, dann praktiziere ich den. Aber natürlich, dass die bewegte Luftmenge ist dann eben auch geringer. Trotzdem ist es ein reflektorisches, müheloses, geräuschloses zur Luft kommen. Geht schon auch. Und wenn ich dann zusätzlich auch noch meinen Kiefer festmache, dann geht das auch. Ich muss mein Sprechen dann anpassen. Also ich kann dann wirklich nicht lange Phasen auf einen Atem sprechen. Und ich kann wahrscheinlich auch nicht so gut sehr klangvoll klingen, aber ich kann klingen. Und bei bestimmten körperlichen Restriktionen, die du ja auch angesprochen hast, sagen wir mal, jemand mit Parkinson im Rollstuhl, was ist für ihn wichtig, kommunikativ, stimmlich? Da bin ich in manchen Fortbildungen, die ich gebe und wo auch relativ häufig Kolleginnen, Kollegen kommen, die in Reha-Kliniken arbeiten. Da sind manchmal Fragestellungen, ich muss gestehen, finde ich schwierig, nach dem Motto, okay, da ist jetzt ein Patient, der ist, also was weiß ich, hemiplegisch und sonst was. Und der soll jetzt auch noch Stimmtherapie kriegen. Und wie kann ich mit dem irgendwie Abspann üben oder laute Töne oder sowas? Da stelle ich mir immer erst die Frage, okay, da ist diese Restriktion, was braucht dieser Patient? Also was braucht er stimmlich? Will er lange reden noch schwingen? Vielleicht, eher wahrscheinlich nicht. Er will auf sich aufmerksam machen können. Will er eine bestimmte Stimmqualität erreichen? Vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Also es muss zweckdienlich sein. Ja? Auch berücksichtigend, welche Restriktionen es gerade gibt. Und deshalb würde ich dann immer schauen, okay, was ist sein Status quo? Was ist von der Körperlichkeit möglich? Ja, und dann habe ich diesen Idealtypen im Hinterkopf und denke, aha, ein bisschen mehr, was weiß ich, ein bisschen mehr Blickkontakt, ein bisschen mehr vielleicht mit den verbleibenden Kräften beim Sprechen ein wenig eine Zugbewegung an der Armlehne oder so etwas. All solche Dinge könnten hilfreich sein, aber eben bis zu welchem Maß? Was stellt denjenigen zufrieden und was kann er dann auch wirklich schnell in den Transfer bringen?
Was ja letztendlich wichtig ist, ist die Teilhabe an der Gesellschaft und damit auch das, was der Patient, die Patientin uns vorgibt. Also ich denke schon, dass man im Rollstuhl und mit einer neuromuskulären Erkrankung auch Reden schwingen kann, künstlerisch tätig sein kann. Es hängt immer individuell von der Person ab. Und ich finde, die Herausforderung als Therapeutin oder Pädagogin ist immer dann, die Strategien zu entdecken und zu experimentieren mit den Gegebenheiten, die wir vorfinden. Was du da sagst, da schwingt so ein Punkt mit, den ich bei vielen KollegInnen da draußen erlebe, fühlt euch nicht angegriffen, aber wenn ihr meinen Kursen wart, dann wisst ihr das schon, dass man immer so auch diesen Idealtypus vor Augen hat. Ne? Diese Person, die das Idealbild, die Idealstimme mitbringt. Aber darauf kommt es gar nicht an. Wer definiert eigentlich, was eine schöne, klangvolle Stimme ist? Kruplenzer und Muha waren sehr schauspielgeprägt. Schlafhorst und Andersen waren sehr gesangsgeprägt. Also demnach kommen da auch gewisse Urtypen um die Ecke, die vielleicht nicht mehr ganz aktuell sind. Also nach Schlafhorst Andersen würde ich ja nicht sagen, so will doch niemand reden am Tag. So muss man das auch mal.
Ich greife das gerne auf. Also es gibt bei den ersten Koblenzer Büchern Atem und Stimme, auch bei dem zweiten Buch Erfolgreich sprechen, ich glaube, die sind alle beide vergriffen. Aber da waren anfangs Audiokassetten oder später CDs dabei. Und da hörte man dann Koblenzer irgendwelche Texte sprechen oder Übungen vormachen. Also das war für seine Sprechweise aus seiner Zeit, also technisch super. Vom Sprechausdruck in der damaligen Zeit sicher gut. Aber als ich das kennenlernte Ende der 80er Jahre, war das also schon sehr langer Bart. Ja? Auch Koblenzer und Muha, du sagst gerade bei Schlafhorst Andersen das Gesangsorientierte. Wenn es um Stimme und Stimmklang und auch mal um Singen ging bei Koblenzer, dann war das eigentlich immer nur das klassische Gesangsideal. Mhm. Ja? Aber was haben wir hier? Renate Braun mit dem Growling und der Monsterstimme und was auch immer, Jazz, Rock, Pop, egal. Das sind doch alles unterschiedliche klangliche Variationen durch etwas anders geformte Vokaltrakte, die alle legitim sind. Ne?
Absolut.
Und deshalb ist es natürlich trotzdem die Frage, aha, was trägt weiter? Wie kann ich welchen Klang erzielen? Wie kriege ich aber bei all diesen Varianten zum Beispiel meinen Atem möglichst mühelos in mich hinein? Und wie führe ich ihn, so wie ich ihn brauche, auch tatsächlich als Anblasedruck dann in den Kehlkopf? Und das sind dann wieder dieselben Mechanismen, die ich aber modifizieren muss dafür.
Mhm. Und der Punkt ist auch, Abspannen ist etwas, und da bin ich ganz bei dir, was grundsätzlich in der Logopädie genutzt werden sollte. Also das ist ja eine sehr einfache, aber doch sehr effiziente Strategie, um ökonomisch bleiben zu können. Ganz gleich, was darauf folgt für ein klangliches Ergebnis, was ich erreichen will. Was mich interessiert, bei Schlafhorst Andersen sprechen wir das ja mit der reflexartigen Luftergänzung, was genau das Gleiche meint, nur mit einem anderen fancy Begriff. Und da sprechen wir dann von der Lautkraft, der Kraft, der in den Lauten innewohnt, dass wenn ich optimal abgespannt habe, dass der Vokaltrakt danach so ausgelastet werden kann, dass sich die Ansatzräume in ihren Teiltonbildungen positiv ausgestalten, dass ich dann eine verbesserte Klangqualität habe. Geht da AAP auch drauf ein, dass auf dieses Abspannen dann eine verbesserte Klangqualität kommt? Nicht nur die Ökonomie, sondern auch die Klangstruktur, die ich dann in den Ansatzräumen bilden kann.
Ja. Um welchen Klang es dann im Einzelnen geht, das müsste man ja überlegen. Also was beim Twang habe ich ja nicht nur Weite, sondern mache am Kehlkopfeingang auch ein bisschen eng. Wie eigentlich immer. Aber um von Seiten der Atmung möglichst facettenreich sein zu können. Ne? So. Wenn man sich das nochmal vorstellt, was ist das Abspannen als Teilprozess? Ich löse es aus indem ich eine Schließspannung oder eine Verengung löse. Wohin löse ich die? Im Prinzip immer in Richtung, ich sag mal, Schwallaut, so ganz grob. Mhm. Ne? Mhm. Habe ich jetzt hier irgendwie ein F und löse das, dann würde es ein Schwallaut klingen. Mache ich ein A, der Kiefer federt zurück in Richtung Neutralstellung. Ja? Das heißt, auf jeden Fall in die Öffnung, aber auch keine übertriebene Öffnung. So, also das, und das bringt dann eben diese kleine Restluftabgabe, diesen kleinen Luftschwall. So, und durch diesen kurzen Druckabfall im Brustkorb entsteht dieser, oder das ist der Stimulus, dass das Zwerchfell dann reflektorisch nach unten zieht. Wenn das Zwerchfell nach unten zieht und der Atem einströmt, dann gibt es den sogenannten Trachealzug. Das Zwerchfell zieht den ganzen Lungenapparat, Bronchialbaum und die Trachea ein wenig nach unten. Und eben auch den Kehlkopf. Entsprechend verlängert sich der Rachen. Und die Option für relativ gute Klangverstärkung ist erstmal da. Und wenn ich natürlich als Ton danach irgendwie sowas machen will, dann ist es bedingt hilfreich. Aber ich kann, also auch im Sport ist doch eine günstige Ausgangssituation für irgendeine Höchstleistung, dass ich aktionsbereit bin, aber nicht verspannt, nicht vorgespannt in irgendwie einer ungünstigen Art und Weise. Und so würde ich das auch verstehen. Also dieses Abspannen versetzt ja auch durch das Lösen des Kiefers, durch das Absenken des Mundbodens, eben diese Räume erstmal in einen sehr, Ausgangszustand, aus dem heraus dann ganz viele Optionen der Klangformung möglich sind.
Definitiv. Also gerade dieses freie Klangbild, dieses Gesenkte, was wir mit dem Kehlkopf finden können. Ich finde, manchmal muss man auch mal gucken, mit was für einem Maß die SchülerInnen das umsetzen. Ich erlebe manchmal auch dann so einen gewissen untergedunkelten Klang, ne, dass dann der Kehlkopf grundsätzlich sehr gekippt nach vorne steht. Da muss man dann mal gucken, wie sie damit umgehen. Meine Frage bezieht sich jetzt mal auf so einen ganz speziellen Bereich. Und zwar das Transklientel. Wenn wir jetzt von MZF, also Transfrauen, ausgehen, die lernen, den Kehlkopf hoch zu bewegen. Hast du da Erfahrungen mit Abspannen bei Transfrauen schon machen dürfen? Weil das wäre jetzt ja von meiner Gedankenspirale, die gerade kommt, wenn ich wirklich daran arbeite, den Kehlkopf nach oben zu bewegen, das Ansatzrohr und ein Ansatzrohr zu schlanken, den Twang einzuarbeiten, wäre das kontraproduktiv oder könntest du dir vorstellen, hier eine gewisse Strategie des Abspanns mit einfließen zu lassen, weil ja da dieses Abgesenkte ja nicht gewollt wird? Was sind deine Ideen?
Also ganz praktische Erfahrungen habe ich wirklich nur vereinzelt. Ne? Also da will ich jetzt mal gar nicht Kompetenz heucheln. Aber genau dieser Fragestellung, die du da skizziert hast. Es geht ja, wenn ich mich in eine bestimmte Klangwelt hinein trainieren möchte, dann habe ich ja Zielparameter. Also, wie du gerade schon sagtest, vielleicht ein Twang, vielleicht ein etwas kürzeres Ansatzrohr, um eher höhere Töne zu begünstigen, also Teiltöne dann zu begünstigen, um die dunkle eher wegzufiltern. Ja, da habe ich also eine gewisse Soll, definiere ich, entwickle mich in eine gewisse Sollgröße hinein. Was ich dann aber jeweils tue, braucht ja auch Ökonomie. Mhm. Und so dieses alte Prinzip von Spannen und Lösen gilt ja dann auch. Mhm. Also durch eine Erhöhung der Stimme und durch eine entsprechende Veränderung des Stimmklangs, die ich mit Festigkeit erkaufe, wird der Transfrau nicht, zumindest nicht nachhaltig dienen. Das heißt also, ich brauche diese Flexibilität. Ich brauche dieses Spannen und Lösen. Und dafür wäre das Abspannen von sich aus erstmal sehr hilfreich.
Mhm.
Aber nicht, also hilfreich, Punkt. Mhm. Dabei bleibe ich. Mhm. Ich müsste dann nur dafür sorgen, dass die Tendenz des wirklich sehr nach unten Ziehens nicht so besteht. Also das heißt, das Lösen schon, aber unter Wahrung, jetzt sagen wir mal, der Kehlkopfposition, einer gewissen Höhe des Klangbildes, was ich damit verbinde, das muss natürlich dominant bleiben. Aber innerhalb dieser zu erarbeitenden Parameter fände ich dieses Spannen und Lösen und natürlich auch die Mühelosigkeit der Atemergänzung natürlich trotzdem erstrebenswert.
Mhm.
Also einarbeiten, das gefällt mir gut, dein Wort.
Weil, was mir mal auffällt, auch in anderen stimmpädagogischen Strömungen, dass sehr dieser Gelöstheit im Vordergrund steht vom Kehlkopf. Und wir wissen ja aus vielen Studien, auch aus eigentlich anderen Kulturkreisen, dass der Kehlkopf in seiner Position auch sehr viel mit unserer soziokulturellen Situation zu tun hat. Ich meine, der ganze angloamerikanische Bereich, der knarrt. Und es ist überhaupt nicht als pathologisch dort zu werten bei dieser Irregularität. Das ist einfach eine Stilistik, die dort einfach zum Kulturkreis gehört. Und genauso finde ich das auch mit der Stimme, mit dem Kehlkopfhöhe, wenn wir uns jetzt mal den asiatischen Raum anschauen, ist natürlich auch da die nicht nur die Struktur, sondern auch die Nutzung des Organs ja sehr anders ausgestaltet, als wir es jetzt hier bei uns haben. Und ich denke, was uns allen helfen kann, ist so dieser Blick darauf, dass wir nicht nur diese tiefe, schwingende, absenkende Wirkung haben brauchen. Also ich finde, es dominiert immer noch sehr, die Sprechstimmlage muss abgesenkt werden, wo ich dann so denke, ist das überhaupt kongruent zu der Person, die vor uns sitzt? Passt das überhaupt? Und deswegen finde ich es auch sehr schön, dass du sagst, okay, es geht dir darum, eine gewisse Flexibilität zu erarbeiten. Da müssten wir jetzt kritisch gucken, da hätte ich jetzt gerne jemand von Estill oder CVT hier, das wäre sicherlich nochmal interessant, da in die Diskussion zu gehen, weil ja gerade im amerikanischen Raum gar nicht so sehr abgespannt wird. Das ist ja, da ist zwar der Support wichtig, aber mir ist es jetzt nicht bekannt, ob diese Strategie so im Vordergrund steht, wenn dort damit gearbeitet wird. Das würde mich jetzt interessieren, wo wir die Brücke schlagen können von dieser Strategie hin zu den funktionellen Strömungen, die sich sehr um den Kehlkopf und um den Mundraum drehen. Also auch, ich glaube, Stempel, Resonance.
Sehr spannend, das so explizit mal herauszuarbeiten. Mhm. Vielleicht gelingt es diesen KollegInnen durch andere Rahmensetzung, anderes Framing, andere Begrifflichkeiten, andere Klangorientierung mittelbar diesen Effekt zu erzielen. Will ich ja gar nicht ausschließen. Aber und wenn das 100% gelingt, dann sage ich, okay, aus dem Blickwinkel Abspann, AAP, macht ihr das alle super. Ich hänge jetzt meine Methode, also meine Übungen an Nagel, macht das mal von den Kriterien her, kommt es auf dasselbe Ergebnis raus. Mhm. Mhm. Üblicherweise ist das aber nie 100% so. Also es wird Leute geben, die können mit all diesen Herangehensweisen auch zu dem gewünschten Ziel kommen, ohne jemals das Wort Abspann gehört zu haben. Und sie kommen irgendwie reflektorisch, mühelos, geräuschlos, sonst wie zur Luft und alles ist gut. Wenn das aber nicht so funktioniert, wie kriege ich denn dann vielleicht auch gezielter eine Veränderung provoziert? Und da finde ich es dann schon sehr schön, also auch diesen Koffer, den Spannkoffer zur Verfügung zu haben und eben mit dieser etwas, ja, wie soll man sagen, dieses Atemphänomen zentraler im Blick habende Vorgehen auch eine Option zu haben.
Mhm. Mhm. Es ist ja auch so, du hast es ja sehr schön am Anfang gesagt, Abspann ist eigentlich ein natürlicher Aspekt. Das ist ja ein Phänomen, was ich jetzt Koblenz-Samoa nicht ausgedacht habe und wir nutzen das jetzt alle, sondern das ist etwas, was ja existiert. Und wie die Softie Ist ja, wer das nicht wusste, Softie Semiclude Vocal Tract Exercise ist ein Prinzip, ist keine Übungssammlung, ist auch nur ein prinzipielles Ding, was wir auch überall finden. Und vielleicht ist es so, dass gewisse Gegebenheiten dann letztendlich dazu führen. Bei Estill ist es zum Beispiel ja das Anchoring, was die sehr stark nutzt, und dann lösen sie sich aus dem Anchoring, was ja letztendlich immer zu einem Abspannen führt.
Ja.
Super spannendes Thema, Uwe. Ich könnte mich jetzt noch stundenlang weiter unterhalten. Was mir total gefällt, auch wenn es mir nicht obliegt, das zu werten, mal ganz hart, aber es gefällt mir persönlich, dass du da sehr, sehr offen bist und wirklich sagst, hey, wir dürfen da nicht so verstaubt drangehen. Das geht total in meine Richtung. Ich meine, Stafford Anderson ist ja nicht dafür bekannt, total modern zu sein. Also von dem her, ich finde es so wichtig, dass wir die Qualitäten, gerade von sehr traditionellen Stimmtherapieströmungen, dass wir die Qualitäten erhalten, aber nicht um der Vergangenheit willen an allem immer festhalten. Und ich finde auch, diese Übungen haben ihre Berechtigung. Ich finde, die ABAP-Übungen sind nice, die sind super, aber man muss auch immer gucken, wer sitzt vor mir? Mit wem kann ich das machen? Und dann auch die Überlegung zu haben, hey, es kann auch eine andere Strategie geben und ein anderes Outcome. Uwe, wenn du jetzt so an unsere ZuhörerInnen denkst, die jetzt aufmerksam uns gefolgt haben, was wir hier so diskutiert und besprochen haben, was ist denn so für dich eine Message, die du ihnen gerne mit nach Hause geben möchtest, so als Impuls für die Stimme von AAP, von dir persönlich? Was wäre das?
Auf jeden Fall kommt mir das Wort Leichtigkeit, Leicht und Leichtigkeit in den Sinn. Also wenn die Beschäftigung mit der Stimme oder auch mit dem Abspann, auch mit der Atemtechnik oder mit welchem Phänomen auch immer, wenn das sehr kompliziert erscheint, wenn das irgendwie umständlich wirkt, wenn das mit Druck, wenn es mit viel Krafteinsatz daherkommt, dann wäre ich skeptisch. Also das, was AAP bewirken möchte, was auch dieses Abspannen implizit mit sich bringt, im Sinne des Erfinders, ja, Erfinders nicht, aber im Sinne eben dieser beiden Forscher, dann ist es Leichtigkeit. Leichtigkeit, sodass es wirklich auch leicht in den Alltag zu integrieren ist. Ne? Das ist nicht nur Wunschgedanke, sondern es ist auch Prinzip des Ganzen. Mhm. Und wenn es irgendwie mühsam wird und irgendwie kompliziert, gerne eine Mail an mich. Da bin ich gerne behilflich.
Vielen Dank, lieber Uwe. Danke, dass du heute dein Wissen mit uns geteilt hast und uns einen kleinen Einblick gegeben hast in deine Arbeit, aber auch in diese Leidenschaft, über die Stimmarbeit zu gehen und auch was AAP ist. Und dass wir uns ein bisschen über das Abspann unterhalten haben. Das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und vielleicht euch auch, die ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass du wieder zugehört hast und eingeschaltet hast heute am World Voice Day. Du wirst es sicherlich schon gelesen haben. Es gibt noch einen zweiten Podcast am heutigen Tag, den du auf jeden Fall nicht verpassen solltest. Da geht es um ein ganz anderes stimmliches Thema. Und während ihr das hört, werden wahrscheinlich Uwe und ich uns auf dem Hams unterhalten. Sofern du denn auch dann da bist dieses Jahr.
Ich bin am Dienstag da, ja.
Ah, super. Da freue ich mich natürlich sehr. Das heißt, habt einen schönen World Voice Day, kümmert euch um eure Stimme und die Stimme von anderen, und wir sehen uns im nächsten Podcast wieder. Bis dahin, tschüss!